Heute befassen wir uns mit dem vergangenen Turnier in Indian Wells und der Frage, welche Jassregeln im Welttennis kürzlich Premiere gefeiert hat. Wir setzen uns mit einer kontroversen Regelauslegung auseinander und gehen den neuesten Bestrebungen von der Naomi Osaka und der Viktoria Azarenka auf den Grund.
Vom Höhepunkt in Palm Springs bis zum Tiefpunkt Lugano haben wir heute alles dabei. Willst auch du aufdatiert sein über das neueste Geschehen im internationalen Schweizer Tennis? Dann bleiben wir jetzt dran in der nächsten Folge von
Sip & Charge Inside Tennis. Ein Tennis-Podcast präsentiert von Tennis Schweiz.
Nach zwei Wochen sind wir wieder zurück zu einer neuen Episode von Sip & Charge Inside Tennis. Indian Wells ist vorbei und was auch vorbei ist, ist unsere Abstimmung, die wir letzte Folge gemacht haben. Noel, was sind da die Resultate gewesen?
Also wir haben ja beurteilen lassen in den sozialen Medien, was präferiert wird, also entweder elektronisches Line-Calling oder mit menschlichem Auge. Und das war ja vor dem Turnier in Indian Wells. Und dann doch, zu meiner Überraschung, und ich dachte, hat man mehr aufs menschliche Auge, haben zwei Drittel, also 67%, gesagt, sie bevorzugen das elektronische Line-Calling, das auch in Indian Wells und jetzt in dem Turnier in Miami eingeführt sind oder eigentlich schon gang und gäbe sind. Und was dann ab 2025 auch so auf der ATP-Tour gemacht wird, wie es in der WTA-Tour aussieht, weiß ich nicht. Ist ja auch bekannterweise noch ein weniger Geld vorhanden. Es sind noch andere Gespräche im Hintergrund, aber doch, zwei Drittel. Ich weiß nicht, überrascht dich das?
Ich war ja mehr auf der Seite von der Oldschool-Linienrichter, oder? Und mich das schon ein bisschen getroffen, die 67%. Aber ja, voll nachvollziehbar.
Ja, ist ja Tradition im Tennis, oder? Aber jetzt vielleicht von dieser Regel oder wie das gehandhabt wird, zu einer anderen Regel zu kommen, der sogenannten Hindrance-Regel. Oder einem Hindrance-Call. Kannst du uns da mehr dazu sagen, was da jetzt in Indian Wells, wo es elektronische Line-Calling geht, für Aufsehen gesorgt hat?
Genau, es haben schon mit dem Spiel zwischen Novak Djokovic und einem Nardi, ein Qualifikant, der sich über das Turnier weitergespielt hat.
Lucky Loser sogar, muss
genau,
man sagen.
Genau. Und ja, es ist knapper, als man gedacht hat. Oder eben, es ist zum grossen Überraschung gekommen, der Nardi hat das Spiel dann gewonnen. Aber während dem Match hat eine ganz spezielle Szene für Aufsehen gesorgt. Es war nämlich so, dass bei Breakball gegen sich der Novak Djokovic einen Ausschlag hatte, der sehr nach out ausgesehen hatte. Aber das Electronic Line Calling hat er drinnen gesehen.
Ja. Also wahrscheinlich auch richtigerweise die paar Millimeter, die er drinnen hatte auf der T-Linie. Also er war nicht zu lang, der Ball.
Genau. Auf jeden Fall der Nardi auch kurz ein bisschen verdutzt gewesen, kurz stehen bleiben und nachher dann weitergespielt, Return zurückgebracht. Was dann wiederum der Djokovic ein bisschen verlegen gemacht hat. Er dachte so, hey, ist jetzt nicht out gewesen, spielt nachher einen Ball zurück. Der Nardi spielt nochmal weiter und der Djokovic schaut den Stuhlschiedsrichter an und sagt so, ey, das ist doch Hindrance.
Ja, also er hat beide Hände in die Luft gerührt, während der Nardi noch seinen Stoppball gegengestoppt hat oder cross gespielt hat. Dann ist auch schon der Spock, oder? Ich meine, es hat keinen Call gegeben. Und jetzt, der Nardi, meiner Meinung nach, hat er nicht so reagiert, dass er jetzt irgendwie einen Hindrance-Call, dass der erlaubt gewesen wäre vom Stuhlschiedsrichter. Ich meine, der Djokovic war recht verdutzt, es war bei Breakball, logisch, aber du kannst doch einfach weiterspielen, weil du kannst vielleicht noch mehr dazu sagen, was ist denn ein Hindrance-Call, was braucht es dazu, dass der Schiedsrichter kann sagen, ja, es ist Hindrance und dass es nicht so kontrovers ist wie jetzt?
Also die Hindrance-Regel ist eigentlich eingeführt worden, dass eigentlich die Konzentration von einem Spieler während einem laufenden Punkt eigentlich nicht gestört wird oder wegen äußeren Umständen, die halt dann eben vom Gegenspieler auskommen. Es kommt dann auch immer darauf an, oder, ob es der Gegenspieler mit Absicht gemacht hat oder nicht. Wenn es keine Absicht ist, dann wird der Punkt wiederholt. Und wenn schon, dann geht der Punkt direkt dann, an den anderen Spieler. So. Ich hoffe, man hat es so verstanden. Ja.
Ja, genau. Ich kann da vielleicht noch ein paar Beispiele machen. Ich bin, soweit ich informiert bin, ziemlich sicher, dass wenn zum Beispiel beim Service, wenn du den ersten Service rein tust und dann geht dir der Ball, der zweite, wenn du einen zweiten im Sack hast, das erste Mal raus ist das Hindrance oder lädt einfach, das Spiel wird unterbrochen und dann wird der Punkt wiederholt. Aber wenn das zweite Mal passiert, dann ist der Punkt beim Gegner. Hat es auch schon gegeben, ich glaube, ein Spieler hat vor kurzem, also in den letzten 1-2 Jahren, hat er das Cap verloren, zweimal, wenn er sich irgendwie dran geschlagen hat. Und beim zweiten Mal war es dann halt so, dass...
Wahrscheinlich wie bei allen Verwarnungen genau, oder? Einfach mit der Zeit, also mit der...
Ja, es kommt glaube ich, jetzt darauf an,
wie wenn es zum Beispiel... kumuliert wird, dass es dann halt nach Punktverlust zu Punktverlust kann führen kann. So.
Schon auch, es ist dann schlussendlich auch im Erachtens vom Chair Umpire. Aber in dem Fall hat sich der Stuhlschiedsrichter nicht wirklich einschüchtern lassen, auch wenn das der Noli zu ihm gesagt hat. Er fühlt sich auch ab und zu sehr benachteiligt, in dem Fall meiner Meinung nach zu Unrecht. Es hat auch schon Hindrance-Call gegeben, wo er bei einem Punkt ausgestöhnt hat, sozusagen. Und nur, wenn er jetzt nie stöhnt und bei einem anstrengenden Punkt gestöhnt hat, ob es das Hindrance ist und der Gegner daran hindert, dass er den Ball nicht mehr holt,
Das ist ein guter Punkt, dass er aufgegriffen hat, dass er die Erfahrung schon gemacht hat. Das war nämlich letztes Jahr in Wimbledon gegen den Sinner. Dort war es auch so gewesen, dass er eben wegen des langen Stöhnen einen Hindrance-Call bekommen hat, oder dass er den Gegner wie in dem Sinn, eben, wie wir erklärt haben, so behindert hat in dem Sinn. Und das hat für ihn, so Hindrance-Call, das hat für ihn anscheinend etwas auch gemacht. Er hat nach dem Interview auch gesagt, er hat ein Spiel natürlich gewonnen noch, wie er im Finale dann später auf der Alcaraz getroffen ist, oder wissen wir auch noch, wie das Spiel war. Aber er hat dann auch gesagt, eben, es sei wahrscheinlich eins von seinen ersten Hindrance-Calls, die er überhaupt bekommen hat, und ist nachher mega nervös geworden über das, oder? Ich kann mir das schon vorstellen, wenn du so spielst und denkst, ja, ich mache normal meine Stöhngeräusche, oder mein
Pushen. Das ist anstrengend, oder? Lange Ballwechsel.
Dann konzentrierst du dich dann mal viel mehr auf das Stöhnen anstatt auf den Punkten, so, oder? Und das hat dann eben mega Potenzial für Verunsicherung gegeben. Aber ich war eben froh gewesen, hätte er das dann noch können so handeln, so in dem Sinn. Aber jetzt auf die Situation für Indian Wells bezogen, denke ich, hat der Schiedsrichter sehr gut reagiert, oder? Er hat ihm die Regeln so erklärt, wie es ist. Was ich mal im Nachhinein überlegt habe, ist, vielleicht ist es am Meter gegangen, ob der Punkt jetzt wiederholt wird, oder? Weil es ja eben hier nicht die Absicht war, dann vom Nardi so, oder?
Hättest du als ihn gesagt, wir können den Punkt wiederholen?
Ja. Yeah.
Ganz ehrlich, wenn du ihn gewesen wärst, du hast den Breakball eigentlich genutzt, hättest du gesagt, also ich hätte es zu fair gefunden. Ich weiss nicht, was du für eine Meinung bist, aber den musst du einfach nehmen, wenn es gegen Null ist.
Ja.
Hätte er wegen dem verloren schlussendlich? Nein.
Genau, es war eine Situation im zweiten Satz noch gewesen. Von dem her, es ist jetzt noch zu verkraften gewesen. Er hat nachher noch genug Chancen gehabt, um das zu gewinnen. Auf der anderen Seite, bist du als Stuhlschi sicher auch dort, statt ein Novak Djokovic vor dir, mehrfacher Grand Slam-Sieger und so. Und für das rechne ich ihm auch an, oder? Es gibt auch viele Entscheidungen, wo man dann immer die Schiedsrichter kritisiert, oder? Sie traut sich so Sachen nicht zu callen gegen grosse Spieler. Aber in dem Sinn ja schon, das ist sicher gut anzurechnen.
Jetzt ist er so verdutzt, dass er noch in Miami gerade rauslässt. Hat er so keine Lust mehr gehabt? Nein,
ich glaube,
natürlich nicht.
Ich glaube, er hat mehr Lust auf Strandferien. Das habe ich heute gesehen, dass er ein bisschen die Florida-Strandmeile am Geniessen ist.
Eins Basketball nach dem Spiel nach dem anderen am Abklappern. Trifft Steph Curry, den LeBron James, geht mit dem Sohn in die erste Reihe schauen. Hey, mach's. Ich weiß nicht, hast du Begründung gehört, warum das er
abgesagt hat? Genau, er hat erklärt, dass er in dieser Phase, also hat ein offizielles Statement nach Hause gegeben auf seinem Instagram-Account, und hat gesagt, dass in dieser Phase seiner Karriere probiere er, die Balance zwischen den privaten und den beruflichen Plänen zu finden, also eben die Balance zwischen Familie und Tennis. Und kann ich gut nachvollziehen. Hat auch wahrscheinlich auf Sand wieder grosse Ambitionen, wenn man jetzt schon schaut, Paris kommt auch schneller, als man denkt.
Olympia, oder, wo er auch noch im Fokus hat. Ich nehme an, Monte Carlo, das 1000er-Turnier wird das nächste sein, das er spielt. Jetzt hat er ja schon angefangen, 1000er-Turnier rauszulassen. Ich nehme nicht an, dass er dann auf 250er geht.
Ja gut, hat er schon immer gesagt, dass eigentlich so sein Main-Thing, wieso er, oder sein Hauptgrund, wieso er weiterspielt, sind eigentlich Grand Slams, oder er will dort den Rekord weiter hochschrauben, wie es so gut wie es geht. Und das sind eigentlich auch seine Lieblingsturnier, von dem her kann man das auch nachvollziehen.
Was er zum Abschluss, sorry, wenn ich unterbreche, noch gesagt hat, es war für ihn ein bisschen komisch gewesen, dass er das Jahr ohne Titel gestartet hat. Er hat gesagt, er ist sich das nicht gewohnt, er hat die Sicherheit.
War nicht gewohnt gewesen, auch Australian Open schnell easy gewinnen, ja.
Ja, Dubai dann nicht gewonnen, wo er immer sehr sicher ist, sonst. Hat ihn sicher auch ein bisschen beeinflusst, er sieht, und das vielleicht auch ein bisschen Verschwörung, ich weiß es nicht. Oder einfach, wir haben ja gesagt, vielleicht kommt die Wachablösung in den ersten paar Folgen, wenn ihr die noch nachhören wollt. Jetzt würde ich zum Männergeschehen gehen vom Novak Djokovic.
Gehen wir am besten chronologisch vor. Zum Turnierbeginn, oder gerade je nachdem, was wir das erste Mal thematisiert haben, nach dem Netflix-Match zwischen Nadal und Alcaraz, hat der Nadal das Comeback müssen absagen. Ich habe gesagt, Gott nicht. Wie hast du dich gefühlt dabei?
Hey, ich verstehe die einen, die es dann hinterfragt haben, ja, guten Match für Netflix kannst du machen gegen Alcaraz und nachher gehst Indian Wells mhm. nicht spielen. Aber ich glaube, der Nadal ist der Letzte, der das Turnier abseit, wenn er irgendwie keine Lust hat oder so. Sondern es ist nochmal eine andere Intensität, die du auf den Platz leist, wenn du wirklich spielst oder wenn du eine Exhibition spielst. Und die haben das sicher am Anfang auch von der Exhibition gesagt, hey, ich kann noch nicht 100%, mach mich da nicht fertig auf dem Platz. Weißt du, was ich meine? Es ist wahrscheinlich auch um viel Geld gegangen. Aber dass er Indian Wells irgendwie nicht spielt, ja, es ist einfach Stand jetzt so, wie es ist. Und er trainiert jetzt auf Sand. Hat er gerade gewusst, jetzt geht er auf Sand. Vielleicht ist es dort besser. Weniger lange Ballwechsel gibt es sicher nicht. Ich weiß nicht, das war so mein Gefühl.
Es ist auch enorm schade. Seit mehreren Folgen eigentlich tun wir immer wieder das Thema Comeback aufgreifen und alles. Und ja, es kommt einfach nicht so richtig dazu. Ich weiß auch nicht, als Nadal-Fan sicher auch schwer, oder? Ich meine, dann bist du wie, weiß auch nicht, dann schreibst du auf Tinder mit einer, findest, dann hast du ein Match dort mit Nadal, oder? Denkst du, boah, das ist es und so. Dann denkst du, okay, wir machen ab. Am Samstag gehen wir zusammen raus. Dann bist du am Montag da, gut, was lege ich mir an? Gut, ich muss noch zum Coiffeur gehen, ja, ich muss noch dies und das machen.
Gute Laune, oder?
Genau, noch gute Laune holen, meine Friends reden so, ja, ich muss so und so machen. Und dann bist du Freitag, denkst du, boah, nice, nur einmal schlafen, dann ist es soweit. Und sie sagt ab. Genau so ist es, oder?
Hey, sorry, ich kann nicht.
Ja, genau so ist es doch, oder? Man freut sich die ganze Zeit auf das Comeback, wo dann halt aber gleich nicht kommt, ja. Also, oder noch nicht. Wird sicher noch spannend gewesen sein, wenn er dann wieder zurückkommt. Ein anderer Spanier, der auf Aussehen dann nachher gesorgt hat in den Welt, ist der Alcaraz gewesen, natürlich der Titelverteidiger. Er war der Erste, der das Finale wieder erreicht hat als Titelverteidiger. Nach einem bekannten Roger Federer im Jahr 2017 und 2018. Und hat im Halbfinale niemand geringeres als den Sinner als Gegner gehabt, wo wir bekannterweise wissen, dass er in diesem Jahr noch ungeschlagen war. Und hat ihm die erste Saisonniederlage zugefügt. Hat jetzt auch nicht jeder erwartet. Gerade wenn man so gesehen hat, wie es Alcaraz so gelaufen ist, gerade auf Sand oder dem Walkover müssen gehen und alles.
Knöchel noch umgeknickt. Hast auch nicht gewusst, Confidence nicht beieinander gehabt. Hat nicht in sich selber vertraut. Was ich bei ihm einfach stark finde, wirklich, ist, er sagt das gegen außen sogar. Es kann auch eine Schwäche sein, oder? Hey, man weiss, okay, der ist verwundbar, den kann man schlagen. Ich meine, Zverev hat mega lange überlegt, ob er seine Diabeteskrankheit bekannt machen soll. Hat es jetzt gemacht, sieht es aber auch als Schwäche, oder? Angreifbar. Jetzt der Alcaraz genau das Gleiche, er redet mega offen darüber. Ja, aber hat das anscheinend gut können handeln und vor allem hat sich von Match zu Match im Turnier gesteigert, hat eine zweite Runde, also hat ja die erste Runde ein Freilos gehabt, hat er den Startsatz abgegeben und hat das nachher noch recht klar umeinander gekehrt, bis er den Sinner geschlagen hat und im Finale dann der Daniil Medvedev, wie letztes Jahr schon.
Was mich noch viel mehr beeindruckt hat, jetzt an seiner Performance im Turnier, ist so gewesen, dass er auch viele Umstände müssen handeln musste. Es hat müssen Regenunterbrüche hat er für die Kraft gehabt, oder? Was jetzt in der Wüste in Indian Wells jetzt auch nicht alltäglich so ist. Ich habe nicht gelesen, ich habe 25 Regentage im Jahr und natürlich trifft es genau dann, wenn es Turnier ist.
Haben genug Regentage gehabt, so Platzregen plötzlich, trocknet
er viel genau, schnell. Genau, er hat auch Unterbrüche müssen handeln und ganz spezielle Unterbrüche, die wir glaube so in dieser Phase noch nie gesehen haben, nämlich so eine Bienenschwarmattacke. Hast du das mal gesehen oder kannst du mal schildern? Wie ist das dort so vonstatten gegangen?
Also mich hat es ehrlich gesagt angeschissen, weil ich weiss noch, ich bin bis um 11 Uhr wach geblieben. Wir haben den Match zusammen geschaut, wir sind vorher gerade Tennis spielen. Ich dachte, schauen noch Indian Wells 3 und dann 11 Uhr Primetime, Zverev gegen Alcaraz, cooler Match und so. Und dann, drittes Game war es. Kommt so ein Bienenschwarm, zuerst ein bisschen und dann plötzlich, ja, eben. Eine Horde Bienen dort und denkst so, what, das haben wir jetzt noch nie gesehen. Wo kommen die? Alle um die Kamera herum. Gehen sie auf Tennis-TV nachschauen, für die, die es nicht gesehen haben. Das war wirklich krass. Also, es war nicht ansatzweise möglich, dass dort das Spiel ist. Darum auch, ja, Alcaraz hat sich von dem nicht rausbringen lassen, ist Trumpf gewesen, hat sich aber auch von den Bienen stechen lassen. Vielleicht das noch als Erklärung zu dem Titel von dieser Folge.
Es war wirklich noch beeindruckend, so die ganze Schwarm, die an dieser an der fliegenden Kamera dann aufgegangen ist. Ich weiß auch nicht, Königin oder so irgendwie dort war. Es war ganz eindrücklich gewesen. Und natürlich der Star, der da dann zum Einsatz kam, ist der Kammerjäger oder Bienenbekämpfer,
wie man die auch nennen. Der Beekiller.
Hat das Liebling angehört, genau. Das ist noch ein bisschen zum Star geworden, wo ich mir nachher immer wieder noch ein bisschen umspritzen musste mit dem
Fläschchen
oder dem Gift oder weiss ich auch nicht. Auch nachdem sie eigentlich wieder auf den Platz gekommen sind, ist auch lang gegangen. Dann haben sie wieder probiert einspielen und denken so, nein, es geht nicht. Hat sich natürlich sehr weit übergezogen. So, genau.
Sie hat am 1 dann auf Jahr angefangen, oder? Mit 2 Stunden Verspätung.
Genau, wieder. Und der Match dementsprechend nachher auch vom Niveau her nicht gross sein. Allgemein muss ich sagen, Indian Wells haben sie nicht übertrieben aufregende Match gehabt während dem ganzen Turnier. Ich kann behaupten, ich habe einen Großteil der Matches so gesehen, aber sie haben mich jetzt keine ihnen so speziell gepackt. Aber man darf auch erwähnen, ein Einheimischer, Tommy Paul, hat sehr gut performt, also, hat die Flagge für die Amerikaner hochgehabt. Ja, für uns Schweizer leider niemand die Flagge hochgehabt. Es war niemand in Indian Wells am Start gewesen, was sicher auch sehr schade war. Und vielleicht auch dazu geführt, dass man jetzt das Turnier jetzt nicht so ewig in Erinnerung wird behalten im Vergleich zu den anderen, die wir bis jetzt so gesehen haben. Aber
also es ist ja jemand am Start gewesen. In Miami ist dann niemand am Start. Aber ja, das Dan Wawrinka hat ja die erste Runde gespielt, das haben wir jetzt verwechselt. müssen wir ehrlich gesagt so gestehen, nein.
Stimmt, aber weißt du, wie ich es vergessen habe, wie
ja,
gegen den
Match war.
Und das war auch ein richtig übler Match gewesen, ja.
Es war ein Krampf gewesen.
Ja.
Wieder mal ein Dreisetzer. Es war so eine mega komische Stimmung. Das Stadion war so halb leer. Es
war eines der ersten Matches im Hauptfeld des Turniers. Es war morgen am 11 wieder so. Eben das Stadion halb leer. Fast kein rum. So. Ja, und so ist es auch schwer, Spannung aufzubringen. Gerade für das Tennis. So.
Wo es hauptsächlich auch ja noch, also wegen der Liebe zum Tennis, aber schon auch wegen dem Publikum noch spielt. Ja.
Aber man hätte es eigentlich auch erwarten können. Jetzt das Turnier davor eigentlich auch alle auf Sand gespielt. Ist nachher auch wieder zurück. Auf Sand gegangen, wieder trainieren, macht sich denke ich, sicher dort ready. Oder weißt du, wie es bei ihm so aussieht in nächster Zeit?
Ja, also er hat ja Miami schon letztes Jahr abgesagt. Er hat sich eingeschrieben, aber hat abgesagt. Und hat wahrscheinlich wieder, wie letztes Jahr schon, hat Miami auch rausgelassen, denkt, ich gehe auf die Sandsaison. Und dort wieder aber, ich weiß noch, letztes Jahr war es so, er hat in Estoril in Portugal eine Wildcard bekommen. Hat dann aber nicht können antreten, weil es noch zu früh war, obwohl er ja extra Miami rausgelassen hat, um zu trainieren. Ja, nur. Dieses Jahr in Marrakesch, Marokko eingetragen und nachher ist er dann in Monte Carlo. Also gespannt, was er dort macht. Letztes Jahr hat er ja in Monte Carlo gestartet und ja, bleibt zu hoffen, dass es auf Sand, wo er sich, glaube ich, manchmal ein bisschen wohler fühlt, habe ich jetzt das Gefühl, besser rauskommt oder noch den einen oder anderen Sieg kann holen wie dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, hat er einen Sieg fix? Sonst,
es ist ja mehr so auf hart oder allgemein, wenn er jetzt in das Turnier einstartet aufgrund von der Rangierung, die er hat. Er hat jetzt auch oft einen der ersten Runde gehabt, der einfach auch oder am Anfang vom Turnier gehabt, der halt auch einfach gerade übel in Form war. Er hat einen Mahatsch gehabt, der jetzt eben auf Hartplatz, auch in der Halle, recht gut performt hat, meiner Meinung nach, oder gut aufgeschlagen hat. Also, er hat auf Sand gegen Acosta gehabt, der auch Turnier gewonnen hat. Ja, es ist aus dem
Sicht bisschen schwer. Ja.
Ja. Und Gacin hat er noch geschlagen.
Gacin hat er noch geschlagen als erster Sieg, ja.
Aber nachher dann der Jari, der war auch im Finale in Santiago und alles. Ja, hat vielleicht auch ein bisschen mit dem ein bisschen zu tun.
Bisschen vielleicht. Match gibt er aber nicht recht, weil der gegen Mannarino noch, wir haben den Match noch gesehen gehabt. Das war an dem Tag, glaube ich, auch, wo der Zverev und Alcaraz gespielt haben, einfach kein Brot gehabt. Also der hat, glaube ich, 3 Games geholt oder so, oder? Und es ist einfach.
Aber du musst auch sehen, wo das Spiel Platz stattgefunden hat. Sein erstes Spiel gegen den Stan, der war eigentlich auf dem Stadium One gewesen, also auf dem Center Court. Also, ja, ich behaupte, es hat immer einen riesen Einfluss auf Leute auf dem Stadium One oder also auf dem Center Court in einem grossen Stadion können spielen oder draussen auf den Aussenplatz. Ich behaupte, es ist eher ein Vorteil, wenn du zuerst auf den Aussenplatz spielst, weil dann bist du eher resistenter, um dich auch Bedingungen anzupassen, weil ja, in einem Stadion ist es halt, würde ich jetzt behaupten, eher windstiller im Vergleich zu draussen. Es hat ganz komisches Wetter gehabt. Klar, wir haben das Spiel auch geschaut und so. Es war kein gutes Training von ihm. So. Also hat man sich wirklich gefragt, wieso ist der Stan jetzt rausgekommen gegen ihn. Aber schlussendlich, ja, ich glaube, es ist
gegen Stan schon besser gespielt. Das ist so.
Darf man nicht vergessen. Ich glaube, so haben eigentlich das Geschehen von den Männern
gut abgerundet
oder hast du noch etwas hinzuzufügen?
Nein, aber ich finde, wir können eine Erfolgsmeldung bei den Frauen vermelden, endlich. Also, ja, das haben wir auch leid getan. Und wir haben die Netflix-Serie Breakpoint geschaut haben, haben sie auch gesehen, sie wird immer älter, sagt sie selber, gehört vielleicht nicht mehr zu den Jungen. Und jetzt hat sie endlich wieder mal 5 Siege in Folge können feiern. Von wem reden wir?
Von der Maria Sakkari, natürlich eine Griechin. Ich, wo ihr wisst, sowieso ein bisschen das Faible für griechische Tennisspieler und Tennisspielerinnen habe. Und ja, sie hat das Finale erreicht in Indian Wells. Wie du gesagt hast, nachdem sie eigentlich, ja, endlich wieder mal 5 Siege in Folge aneinanderreihen konnte.
Wo hat sie das letzte Mal geschafft?
Sie hat letztes Jahr das Masters-Turnier in Guadalajara gewonnen, in Mexiko. Dort hat sie das letzte Mal 5 Siege in Folge gehabt. Das war, glaube ich, letzten Herbst. Ja.
Ist das schon ein Masters gewesen?
Das ist ein Masters, ja.
Okay, spannend.
Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, so vom Ort her oder so, aber man wollte ja auch immer mehr die beiden Masterturniere von Männern und Frauen zusammenlegen. So, da erübrigt sich das ja vielleicht dann auch irgendwann. Ja. Aber eben, man hat gesehen, es ist eine Situation, die sie sehr zu schaffen gemacht hat. Oder? Sie hat viele Erstrunden Outs gehabt. Und so. Gerade in Dubai hat sie Aussage gemacht, dass eben von einem, oder jetzt in Indian Wells hat sie gesagt, eben in Dubai habe ich kein Netz über den Ball gebracht. Kein Ball über das Netz gebracht. Und jetzt bin ich da in einem der grössten Turniere und spiele endlich ein weiteres Finale. Dann gegen Iga Świątek, die sie aber leider verloren hat, aber ich glaube, ja, kann man verkraften, so die Niederlage, oder?
Ja, die hat auch die Iga allgemein in Indian Wells ein bisschen auffällig gewesen, oder? Die Sandspieler, die guten Sandspieler, haben auch die langsamen Bedingungen dort gerne gehabt. Die Iga auch eine, wo man jetzt muss sagen, ja, Roland Garros schon gewonnen und so. Kann man sagen, hat es auch eher gern, wenn es ein bisschen langsamer ist, ist sicher entgegengekommen. Ja, Sakkari dann halt ersten Satz gut mitgehabt, zweiter Satz völlig abgefallen, halt Bagel kassiert. Aber ich kann sagen, sie ist im Finale gekommen.
Was halt auch wirklich positiv gestimmt hat, ist auch die Art und Weise, wie sie die Match davor gewonnen hätten. So. Es ist nicht daran gelegen, dass andere ihnen extrem nachgelassen haben. Also, sie haben wirklich selber Punkte also in die Hand genommen, probiert, das Spiel dominieren und so. Sie hat eigentlich auch eine schöne Technik und auch einen guten Körperbau für das. Also.
Ja, gute Physis, ja. Also, genau. Ist krass. Hat auch Demna Navarro geschlagen, wo für mich so ein der aufgehende Stern im Frauentennis ist, wo so ein aus dem Nichts vorgekommen ist. Ist immer so ein um Platz 70, 50 umeinander gewesen. Und jetzt muss ich sagen, doch, cooler Playing-Style und kommt noch was.
Genau, apropos Amerikanerin. Wir haben natürlich auch noch die Coco Gauff, die US Open-Siegerin von letztem Jahr, wo auch am Spiel, also wo auch in Wales am Start war.
Da habe ich eine Frage an die Community. Habt ihr auch schon gedacht gehabt, wie schlecht schlage ich auf, wenn ihr ein Match gespielt habt? Aber dass man noch so klar gewinnt, wie Coco Gauff das geschafft hat gegen die Chinesin. Sie hat 17 Doppelfehler gemacht. Man stellt sich das einmal vor. Also, ich hätte den Satz wahrscheinlich schon abgegeben, das ganze Game, aber sie hat, ich glaube, dann gleich nur 5 oder 6 Games abgeben. Schon krass.
Ja,
aber
eben, musst du dir vorstellen, 17 Doppelfehler, klar, es zieht sich immer die Länge dann wahrscheinlich ist es bis 10 Mal die Aus. Wir haben wahrscheinlich 10 Mal einen Doppelfehler gemacht. Also,
ist ja theoretisch im gleichen Game möglich,
aber oder? Gleich musst du mir überlegen, 17 Doppelfehler, das sind einfach so 4 Games gefühlt. Weißt du, einfach 4 Games an Punkten, die du einfach nur mit dem Aufschlag abgibst. Also, würde mir halt so als Spieler nachher ins Denken geben. So.
Ja, sie hat einmal in die Box rausgeschaut, so, what I'm doing.
Und vielleicht war es genau das Problem gewesen, dass man halt, ja, wenn man selber noch hadert und es auch nach außen so zu zeigen gibt, ja, tut das vielleicht auch nicht viel mehr zu der Leistung verbessern, so in dem Sinn.
Ja, das so wie zu den Frauen. Coco Gauff ist dann auch gut weit gekommen, aber es hat dann halt nicht ganz gelangt, um auch in Finale kommen schlussendlich. Wie haben sich so die, wenn wir jetzt auf das andere Thema noch beziehen, mit dem Mutterschaftsgeld, das hier vorgekommen ist, wie haben sich die anderen Spieler, wir haben das Duell gehabt, wo Wozniacki als Mutter, oder Azarenka als Mutter, Osaka, Kerber, alle als Mütter, die kommen wieder so, sie sind langsam wieder so into it. Bei Osaka bin ich mir noch nicht so sicher. Sie ist früh rausgefallen, hat zwar gesagt, sie spielt viel besser, habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, aber wenn sie es so fühlt, ja, weiss sie es besser als ich, oder von sich selber, muss man herausfinden. Was haben Sie zu dem Mutterschaftsgeld? Ich meine, es sind zwei Spielerinnen, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, was davon halt ist, die es nicht nötig hätten, aber es geht ja gar nicht um sie, die Idee, die sie gebracht haben.
Genau, sondern es ist eigentlich so, für das ganze Frauen-Tennis, so in dem Sinn, denkt also, Naomi Osaka und Victoria Azarenka, sie sagt sich eben aus wie so eine Ausnahmeregelung für Tennismütter, die dann zurückkommen auf die Tour, so. Es gibt ja zwar immer noch das Instrument von Protected Ranking, oder? Dass man dann nach einem längeren Anwesenheit dann eben in der Auftaktrunde nicht auf eine gesetzte Spielerin kann treffen.
Ja, voll.
Aber ja, das reicht natürlich nicht. Nach einer langen Pause ja, sehen sie natürlich auch, dass man finanziell ein bisschen, ja, dass es dort einiges Verbesserungspotenzial gibt.
Kein Turnier, kein Preisgeld, oder? Oder Antrittsgeld, Gage.
Genau, und man wird jetzt eigentlich in dieser Zeit, wo dann der Mutterschaftsurlaub ist, oder? Ich meine, eben, ich bringe nicht einfach ein Kind auf die Welt und dann spielen sie gerade wieder los. Für die Zeit, haben sie die Idee, dass man einen finanziellen Ausgleich bekommt während dieser Zeit, oder? Wenn halt die Ressource nicht vorhanden ist, dann fragt sich dann auch, von wo kommen die russischen Ressourcen? Ja,
Ziel wenn ist die von Saudi-Arabien kommen, dann ist das nicht mehr das Problem.
Ja, hoffen wir es, ja. Das Ziel ist
mal
einfach...
Mal schauen, ob sie Werte dann vertreten.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, aber nicht, dass wir nicht gerade zum Aussprechen.
Ja, dürfen wir ja so ansprechen. Das soll auch zum Nachdenken anregen, genau. Ob man das will. Aber ja.
Das Ziel ist einfach, dass man mehr Sicherheit hat für die Spielerinnen, gerade für die, die außer der Top 100 sind. Und ja, man vielleicht halt die gleichen Wünsche und Ambitionen haben kann, auch wenn man dann ein Kind bekommt und dann den Job so weitermachen kann. Also, dass man dann halt gleich den Job so normal kann weitermachen kann. Dass man eigentlich wie so relativiert, dass man ein Kind bekommt, so hart wie es tönt. So.
Ja, finde ich aber schon eigentlich eine gute Idee. Eben jetzt jemand in Naomi Osaka, der weiss nicht, wie viele Werbeverträge hinter dran hat, die wird nicht gross darunter leiden, dass sie in dieser Zeit kein Geld bekommt und so. Aber für ja, Spielerinnen außerhalb von der Top 100 ist es wahrscheinlich gerade mittlerweile unvorstellbar, schwanger zu werden ohne finanzielle Abstriche. Oder da fragt man sich dann halt schon, wie man es machen will. Oder ja, vielleicht setzt man auch so Karrieren aufs Spiel, oder? Weißt du nicht ganz, sie sind ja die ganze Zeit daran am Arbeiten, dass sie weiter hochkommen und dann willst du das auch nicht abrupt enden. Muss schlussendlich jeder selber wissen. Und ja, wie will man das machen? Abzüge beim Preisgeld? Weiß ich nicht, geht wahrscheinlich nicht. Verteilung steht sonst schon umstritten, oder? Dass die, die im Finale sind, immer mega viel Geld bekommen und so. Und in der ersten Runde kommst du fast nichts über, wenn man das dort noch ein bisschen besser verteilen will. Legt dann natürlich auch in der ersten Runde gerade, ja, geh ins Turnier, geh die erste Runde raus und geh ins nächste, oder?
Ja, ich finde halt die Idee super. So. Ich habe auch ein bisschen recherchiert nach dem, ob es da auch andere Stimmen gibt, die laut geworden sind nach dem. Bis jetzt noch nicht, aber es ist vielleicht auch noch ein ganz aktuelles Thema. So die ATP oder die WTA hat sich noch nicht dazu geäußert, weil ja, es betrifft ja vielleicht auch Väter, so, wenn die vielleicht wenn es bei der Geburt nach ein paar Wochen wenn dabei sind, vielleicht kann man das jetzt auch umsetzen. So.
Ist halt schwierig im Tennis, oder? Es ist keine Länderregel. Es ist nicht, man sagt es in der Schweiz so, ich meine, das ist überall, dann, oder? Die werden überall. Ja.
Das Problem ist einfach, wie man es finanzieren wetten so in dem Sinn, oder? Es fließt schon genug Geld in diesem Business so. Aber ja, es ist sicher ein Punkt zum Anregen, also zum Denken anregt, ja.
Ja. Wo es auch zum Nachdenken anregt, ist auf einer Stufe weiter unten, für die Challenger-Stufe. Ich glaube, wir sind immer sehr human, wenn wir mit Rückmeldungen oder mit Niederlagen oder Enttäuschungen umgehen. Aber zu Lugano, muss ich sagen, habe ich schon nicht so lustig gefunden. Oder nicht so cool gefunden. Oder auch nicht so stark.
Ja, es ist einfach...
am Challenger.
Es ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Es ist eigentlich, ja, es sind ein paar Schweizer dort am Start gewesen. Es sind nach Runde 2 alle draussen gewesen. Radu Albot, ich weiss nicht, in der letzten Folge haben wir gesagt, so, ja, wir haben damals gegen den Federer, so bekommen jetzt eine machbare Aufgabe. Nehmt 2 Schweizer von denen raus.
Zuerst Mac Hüsler, Runde 2, dann der Alex Richard. Wäre ein cooles Duell gewesen auch von den beiden Trainingspartnern oder auch WG-Kollegen von Rüschlicken,
genau. Zürich. Genau. Das war natürlich für das Turnier selber auch sehr schade gewesen, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass wir am Anfang, glaub, das erste Spiel vom Hüsler, haben wir glaub, mal kurz reingeschaltet. Es sind nicht wahnsinnig viele Leute dort gewesen. Ich glaube, wahrscheinlich
war es am Ende oben. Ja, es sind da schon ein paar Leute gekommen, aber wäre natürlich anders gewesen wie letztes Jahr ein Stricker im Halbfinale oder gegen Otto Virtanen, der dann auch da ja wieder, also der Titel gewonnen hat, hat seinen Titel verteidigt. Enttäuschend, weil du sagst auch ab Runde 2, aber faktisch war, dass in Runde 2 nur ein Schweizer war. Es sind 4 in der Quali gewesen, die haben gute Gegner bekommen, muss man sagen. Johann Niklas, Janik Steinecker, Andrin Casanova und noch ein weiterer Schweizer sind in der Quali in der ersten Runde rausgefallen, hat es am Sonntag keinen drin gehabt. Nachher Mika Brunol hat das Viertelfinale zu verteidigen gehabt, hat schwierige Gegner bekommen, hat mega gut mitgehalten. Das war eigentlich der einzige Match, der so ein bisschen close war in der Runde 1. Der Richard hat es gut gemacht in der ersten Runde, muss man wirklich sagen. Das war so ein bisschen der Lichtblick gewesen. Gegen Albot dann einfach seine Chance auch im dritten Satz dann nicht genützt. Hat praktisch gefühlt jeden Game Breakball gehabt und dann 5-4 gegen sich, gegen Matchverlust aufgeschlagen. Und ja, ich weiß nicht, ein spitzes Muster, kann man also sagen, dass sie den gerade abgegeben haben. Ja, wieder solche Big Points nicht. Das war ein enttäuschend. Ja. Man hat sonst bei den Junioren gut zu vermelden gehabt. Der Flint Thomas hat Turniersieg gefeiert. Der Thomas Gunzinger auch. Und der Roman Glarner vom Kanton Glaris. ja, hat auch gute Resultate geleistet. Also dort ist etwas gegangen. Remy Bertola hat in Hamburg gewonnen. Ein Doppel. Höchste Stufe bis jetzt für ihn. Das sind solche Erfolgsmeldungen, die könnt ihr auch auf Tennis Schweiz nachlesen im Weekly Review, wer dort was gewonnen hat. Aber eben, in Miami dann niemand anwesend von den Schweizer. Sonst nicht gerade so zu viele Meldungen. Gut, jetzt ist der Wechsel noch auf Sand. Vielleicht sind vielleicht einfach am Trainieren und am Vorbereiten. Aber jemand ist noch abgesprungen, der auch nicht mit der Schweizer Flagge trägt.
Genau, wir haben, das war auch schon Thema bei uns im Podcast. Die Rede ist von der Lulu Sun. Sie ist neu, geht zum Start für Neuseeland. Sie hat gesagt, ja, in der Schweiz aufwachsen, da trage ich halt Liebe für beide Länder in meinem Herzen. Und ja, jetzt ist es für mich so, dass ich mich für Neuseeland entschieden habe, das zu repräsentieren. Und ja, es ist eigentlich rein ein professioneller Entscheid, was eigentlich schon vieles aussagt, oder? Also,
ja. Bleibt so zu hoffen, oder, dass das so war und nicht so wie bei der Masarova, wo sie ja wirklich zerstritten auseinander sind, sozusagen, der Verband Swiss Tennis und die Masarova. In dem Fall hat sich ein positiv vertönt. Es geht ihr wahrscheinlich um Olympia, dass sie dort einen von diesen Special-Plätzen kann bekommen, wie sie die beste Neuseeländerin ist. Dann. Sie wird auch noch besser werden, da bin ich davon überzeugt. Ist eine gute Tennisspielerin, ist Linkshänderin, auch ein Vorteil. Noch jung, erst 22, ich sage jetzt den Namen nicht, ein Zeitungsartikel gewesen, Schweizer Tennisass springt nach Neuseeland ab. Und dann in den Kommentaren viel gelesen, so, pfff, Tennisass. ja, ist jetzt auch übertrieben oder so. Ja, also ist wirklich so gestanden. Und ich dachte, okay, komm du mal zuerst in die Top 150, aber es ist ein bisschen einfacher in den Kommentaren zu motzen oder auch, wo wir jetzt können motzen im Podcast.
Ja, ich glaube, wir wollten eigentlich, das war eigentlich recht am Kohl gewesen, so wie man...
Ja, also, schade. Also verfolgt, weisst du, eben aus der schlechter als Top 200 und so und jetzt vorgekommen, neue Trainer haben wir ziemlich halt verfolgt, ja. Gespannt, wie es rauskommt, wenn es in Kiwi ist.
Hauptgrund sicher, ja, wir nennen eben einerseits die Wurzeln, wo sie wieder will, was ich halt weitertragen so oder so für sich anerkennen. Und sicher auch dann eben Olympia, dass man dort vielleicht eine größere Chance hat, wie es vielleicht in der Schweiz gemessen von den Plätzen für eine Stadt wahrscheinlich eher knapp geworden wäre.
Auch für das Team, ja. Wobei, jetzt muss man sagen, sie hat eine bessere Form als andere Spielerinnen. Weil das ist ja wirklich hinsichtlich Miami, vielleicht als abschließendes Thema noch, einfach Funkstelle. Also bei gewissen kommt auch nicht, also nicht, dass man es erwartet, oder? Jill Teichmann ist verletzt. Victoria Golubic weiß man nicht, was dort ist. Keine Ahnung, sie hat einen mega guten Saisonstart gehabt und jetzt spielt sie Quali nicht in Indian Wells in Miami. Direkt wäre es, glaube ich, knapp nicht gegangen vom Ranking her. Gehört mir nicht so viel, kein Schweizer gemeldet, wie du schon gesagt hast. Ja, wie das dann rausgezogen hat, wo als einziges wahrscheinlich über das Ranking überhaupt noch reinkommen würde. In Miami, ja, kurz als Details, Luftfeuchtigkeit sehr hoch, Temperaturen sind noch im Rahmen, aber eben mit dieser Luftfeuchtigkeit, da kriecht man fast auf dem Platz.
Gerade wahrscheinlich eben bei den Matches, die eher am Tag dann gerade laufen, also natürlich enorm brutal. Ja, das Turnier hat schon ein bisschen angefangen, also schon ein bisschen angefangen gehabt. Ja, ich habe ein Match mal kurz ein bisschen reingeschaut gehabt, eben die Leute bachnass, schlendern zum Teil über den Platz. Vor der Spielerbank riesen so Propeller, wie sagen wir denn, Ventilatoren.
Genau, das, ja, wenn ich es dickend abkühle, aber ob das bringt, oder ich weiß nicht, ob wir draußen jemanden haben, der zulässt. Ist es gut, wenn man draußen so abkühlt und dann wieder voll in die Hitze geht? Weiß ich auch nicht. Es hat ja auch dann jemand zusammengelegt beim Service vom Mayo in der Quali. Hat Arthur Gasso, der auch den Rune an der Australian Open überrascht hat, hat es ihn wirklich flach vorgelegt. Ist auf den Kopf gefallen, hat mit dem Rollstuhl müssen abtransportiert werden. Hm. Und haben noch kein Statement seitdem gehört. Also dort, neben einer anderen negativen Meldung aus Miami, hat es schon mal angefangen. Und wir haben
es auch... es ist nicht besser geworden, ja.
Ja, nein, es ist viel schlimmer geworden. Es ist bei der Nummer 2 der Frauen, bei der Arina Sabalenka, zu einem erneuten Todesfall, muss man sagen, gekommen. Sie hat ihren Vater, war 43, hat sie verloren gehabt. Und jetzt hat ihre Freund, wo sie seit 3 Jahren offiziell zusammen sind, Suizid begangen. Leider, wir wissen den Hintergrund nicht. Geht uns auch nicht an. Aber der ist 42 geworden. Und für sie einfach schon mega hart, zumindest es nicht negativ uns runterzuziehen. Aber ja, schwierig, das zu verarbeiten und das Turnier auch spielen.
Oder? Ja, also für sie ein Schicksalsschlag mehr, so, wo sie eben, wie gesagt, ist ihrem Vater die Geschichte müssen, ja, verdauen. Gerade sie, die sowieso eine emotionale Spielerin so ist. Darum hätte ich nicht erwartet, dass sie in Miami spielt. Aber vielleicht hat es damit zu tun, mit der Spielerpaarung, die auf sich wartet.
Vielleicht noch,
genau, ja. Genau, in ihrer ersten Runde hat sie gegen Paula Badosa. Die beiden sind recht eng miteinander befreundet. Und ja, so ein bisschen als...
Ist für beide nicht einfach, ja. Oder? Eben schlussendlich dann, so zu spielen.
Es wäre auch nicht einfach, wenn du gegen Kollegen so in dem Sinn spielst, so, aber dann nur der Hintergrund so, oder als wenn das Team Kollege oder so passiert aus Sicht von der Badosa, dann bist du auch noch ein bisschen zusätzlich betroffen. So. Ja.
Schauen wir, was es führt. Sie spielen anscheinend am Freitag. Sie hat heute Mittwoch wieder trainiert. Ja, sicher ein Verlust für sie, der Konstantin Kozlov, der auch ehemaliger Eishockey-Profi für Belarus war und auch mehrere Partien der NHL absolviert hat für Pittsburgh Penguins
unter anderem. Genau, der Co-Trainer in der russischen Hockey-Liga.
Bei Salavat.
Genau, und ja, ist sicher sehr, sehr betroffen, oder? Auch ein bisschen von dem, oder man weiss nicht, wie man dann gerade aus Sicht von einer Spitzensportlerin, wenn sie mit dem gerade so klar kommt, oder ist wahrscheinlich das Letzte, wo du damit gerechnet hast,
wenn
du dann fliegst. Ja.
Ja. Und nachher noch eben in Social Media ist wahrscheinlich auch nicht einfach das Ventral Zuspruch geben, oder? Aber das macht es vielleicht manchmal nur noch schlimmer. Oder auch wenn es überall thematisiert wird. Sie wird jetzt nicht mehr bekommen, dass wir es thematisieren, aber ja, trauriges Thema. Hoffentlich wird es in Miami besser. Sonst noch, auch vom Tennis her. Wir gehen noch zu den Titelverteidiger, bevor wir dann durch sind. Bei den Frauen wird der Titel sicher von letztes Jahr nicht verteidigt werden können, weil die Kvitova ist schwanger, hochschwanger mittlerweile.
Da haben wir es wieder, Mutterschaftsgeld.
Mutterschaftsgeld, genau. Wie Belinda Bencic. Und bei den Männern ist der Daniil Medvedev, der den Titel darf verteidigen.
Mal schauen, wie ernst es nimmt nach dem Sieg in Indian Wells. Nach dem Finalteilnahme in Indian Wells, weil er auch gut 500 Punkte gibt.
Ja, das schon, aber er will unbedingt mal einen Titel verteidigen, hat er gesagt. Er hat das bei seiner Karriere bis jetzt noch nie geschafft.
Aber wirklich?
Das haben wir letzte Folge behandelt. Okay. Ja, hat es in Dubai eben wieder nicht geschafft, oder? Also, ist jetzt keine Tragödie, aber der spielt immer mega solid, top gegen mit, aber es langt halt gegen Alcaraz nicht. Gegen Sinner hat es noch gelangt, letztes Jahr.
Ja, ich bin gespannt, wie er dort auftreten wird. So, allgemein Miami, die Bedingungen allgemein sehr schneller wieder. Es wird wahrscheinlich wieder mehr ein Turnier sein, das für die Aufschläger auf Hartplatz entgegenkommen wird.
Der Eisner hat ja dort auch immer mega brilliert. Final gegen Roger ist mir auch nicht im Kopf.
Okay.
Ich finde es einfach mega cool, dort auch noch zum Abschluss zu sagen, auch mit dem blauen Platz, hellblau, Hard Rock Stadium vom Footballteam, von den Miami Dolphins.
Das ist einfach heftig. Das habe ich noch gesehen, auch für die Spieler, das war mega cool dort, weil eben, es ist eben ein Football-Stadion, also ein Stadion, und die Hälfte ist wie so der Tenniscourt und rechts aus hat wie so die Wiese, wie es zu in die Welt
voll.
Sind, also, wo sie drauf können, nur shooten und sich aufwärmen und alles und so.
Ja, ist cool.
Sicher auch interessant so zum Sehen,
ja. Sind wir gespannt, was es noch bringt. Heute am Abend mit der Partie Berrettini gegen Andy Murray. Auch sehr gespannt, was dort rauskommt. Eine Woche gegen Andy von der Karriere zugehen und jemand, der noch zurückkommt mit dem Matteo Berrettini. nach seinen diversen Verletzungen. Jan Phoenix im Finale letzte Woche. Hat gegen Nuno Borges verloren. Darum ja, sind wir gespannt. Und sind wir auch gespannt, was wir in zwei Wochen wieder zu berichten haben. Wir sind sehr um Rückmeldungen dankbar. Und auch wenn ihr mal Themenvorschläge habt oder wenn wir etwas verändern sollen, allenfalls auf konstruktive Kritik und Input, sind wir sehr dankbar. In dem Sinn,
bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch eine gute Tenniszeit noch und freuen uns in zwei Wochen euch wieder zu begrüßen, wenn es dann heisst, Sip & Charge, dein Tennis-Podcast.
Tschüss miteinander.